Ich habe einen lieben Freund und Bruder, den ihr auch kennt, Ulrich Krieger, mit dem wir mal zusammen eine Freizeit hatten zum Thema Gebet. Wir schreiben uns manchmal auf Facebook und telefonieren auch mal. Und er hat mir eine ganze Predigtreihe zur Verfügung gestellt. Also ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Es ist nicht komplett seins, da mischt sich Gedankengut. Ich hoffe zur Ehre Gottes. Also jetzt geht's los. Wenn wir aus dem Fenster gucken, ist ziemlich kahl, da oben hängt noch ein einsamer Apfel. Könnt ihr nicht alle sehen. Also ich habe im Garten Obstbäume stehen. Das kennt jeder von uns. Wer selbst keine hat, hat es schon mal woanders gesehen. Es gibt unterschiedliche Sorten. Äpfel, Pflaumen, Birnen, Kirschen und so weiter. Also mein Schwiegervater erkennt sogar im Winter, welcher Baum welcher ist. Der weniger geübte Gärtner muss schon wenigstens die Blätter sehen. Und bei mir, ich muss manchmal warten, bis die Frucht dran hängt, dann weiß ich auch, was es ist. Jedes Frühjahr freue ich mich neu über die Blätter, über die Blütenpracht. Und wenn ich das sehe, darf ich mir berechtigte Hoffnung machen auf Frucht. Die Sache mit dem Wachstum, die geht ziemlich in Ruhe vonstatten. Da gibt es keine große Aufregung oder Geschrei. Oder habt ihr schon mal Früchte wachsen hören? Manche hört ihr das Gras wachsen, ne? Aber das ist im übertragenen Sinne gemeint. Das Ganze ist ein stetig voranschreitender Prozess mit einem kontinuierlich zunehmenden Ergebnis. Die Gegenwart des Heiligen Geistes erkennen wir auch nicht an der Lautstärke, an ekstatischen Verrenkungen oder Riesenspektakel. Wir müssen nach einer anderen Frucht Ausschau halten. Und nur daran können wir ihn erkennen. Die Heilige Schrift gibt uns eine Bedienungsanleitung, eine Gebrauchsanweisung, ein Kriterium für den Heiligen Geist. Galater 5, Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn diese Kennzeichen im Leben eines Menschen offensichtlicher werden, daran können wir erkennen, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Der Heilige Geist arbeitet auf eine stille Art und Weise in unserem Leben, genau wie die Frucht an einem Baum leise wächst. Genau wie ein Baum durch die Sonnenstrahlen im Frühling zu fruchtbarem Leben erwacht, so entsteht auch in uns durch den Heiligen Geist Früchte tragendes Leben. Frucht wächst und reift als ein Resultat von erfrischendem Regen, Sonnenschein, Nährstoffen und auch Beschneidung. Die Frucht des Geistes braucht zum Reifen auch so einiges: den Sonnenschein seiner Liebe, die Ernährung durch die Schrift und die Beschneidung unseres Lebens durch ihn, den großen Gärtner. Wir müssen ihm erlauben, tote Zweige und eigensinnige Sprosse abzuschneiden, denn sie entsprechen nicht dem Bild Christi. Haben wir genau gelesen, wer macht die Frucht? Wir? Nein. Der Heilige Geist lässt sie in uns wachsen. An uns wird sie dann nur sichtbar. Christus will nicht von uns, dass wir Frucht bringen, sondern dass wir viel Frucht bringen. Er sagt zu, dass wir das können, wenn wir in ihm bleiben. Johannes 15, Vers 4 und 5 steht: Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so will ich bei ihm bleiben, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Frucht entsteht also nur in der Verbindung mit Jesus. Jetzt weiche ich ab vom Protokoll und erzähle euch, was wir gestern im Kalender gelesen haben. Gestern haben wir gelesen, ein abgelegenes Dorf letztes Jahrhundert oder Anfang letzten Jahrhunderts in Polen. Da kommt ein Missionar und kann in diesem Dorf genau eine Bibel verkaufen. Und er verlässt das Dorf wieder, mehr Erfolg hat er da nicht, verlässt das Dorf wieder und kommt erst ein Jahr später wieder dorthin. Und er trifft eine Gemeinde mit 200 Christen an. Sie haben die Bibel zerteilt in verschiedene Bücher, haben es neu eingebunden und haben es abwechselnd in den Häusern gelesen. Und dann fragte er die Menschen, die haben auch zusammen Gottesdienst gefeiert, habt ihr denn auch Bibelverse auswendig gelernt? Nein, sie hatten die Bücher auswendig gelernt. Und sie konnten, wenn sie alle zusammengelegt haben, ihr Wissen, konnten sie die ganze Bibel aufsagen. In einem Jahr. Also es ist, und mir kommt es heute manchmal so vor, als wenn wir haben so einen geistlichen Stecker. Und den können wir anstöpseln, wo wir lustig sind. Und dann kommt, je nachdem, wo wir uns anstöpseln, kommen Sachen in uns hinein. Wir können uns an Gott anstöpseln, wir können Bibel lesen, wir können viele gute Dinge hören. Wir können aber auch viele andere Dinge in uns reintun, die nicht diese Frucht bringen werden. Sie werden nicht diese Frucht bringen, eindeutig nicht. Viele junge Gewalttäter haben vorher böse Computerspiele gespielt. Es setzt die Hemmschwelle herab. Wenn wir uns viel mit Gottes Wort beschäftigen, wird es Frucht bringen. Also wer produziert die Frucht? Die Rebe? Nein, der Stamm versorgt die Rebe, damit an ihr die Frucht sichtbar wird. Wir können keine Frucht produzieren. Unsere Aufgabe ist es, am Weinstock zu bleiben. Die ständige Verbindung mit Christus, das ist das Geheimnis der Fruchtbildung. Jemand beschrieb die Frucht des Geistes als die Elemente der Liebe. Liebe ist die sich verschenkende Liebe. Freude ist die heitere Liebe. Friede ist die zuversichtliche Liebe. Geduld ist die gelassene Liebe. Freundlichkeit die rücksichtsvolle Liebe. Güte der Charakter der Liebe. Treue die Zuverlässigkeit der Liebe. Sanftmut die anmutige Liebe, Selbstbeherrschung, die überwindende Liebe. Woran erinnert uns das? Da gibt es ein Kapitel in der Bibel, wo all die Eigenschaften der Liebe zusammengefasst sind. Vielleicht erratet ihr es, 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Merkt ihr, wie das zusammenhängt? In der Liebe sind alle Eigenschaften der Frucht zusammengefasst. Die Frucht des Geistes malt uns die Persönlichkeit Christi vor Augen und ist damit das Idealbild eines Christen. Die frühen Nachfolger Christi wurden Christen genannt, weil durch sie das Leben des Christus sichtbar wurde. Unser Leben sollte den Leuten heutzutage genauso Christus vor Augen malen. Wie Jesus zu werden, ist das größte Wunder der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist verändert uns. Durch ihn verstehen wir Jesus. Als erstes erklärt er uns die Realität Jesu Christi. Es ist schon ein Wunder an sich, wenn jemand glaubt, dass es Jesus gibt, dass es ihn tatsächlich gibt. Johannes 15, Vers 26. Wenn ich beim Vater bin, will ich euch jemanden senden, der euch zur Seite stehen wird, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Also der Geist erklärt uns, wer Jesus ist. Dann erklärt Jesus uns noch eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Johannes 16, Vers 14. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeugt, kommt von mir. Also er wird Jesus verherrlichen, der Heilige Geist. Er kommt nicht mit einem Selbstzweck. Er ist immer auf Jesus und den Vater ausgerichtet. Er ist im Hintergrund, um Jesus in den Vordergrund zu stellen. Es gab da mal einen Missionar in der China-Inland-Mission, der hieß Oswald Sanders, John Oswald Sanders, im letzten Jahrhundert gelebt. Der hat dazu mal einen Satz gesagt, hat ein Buch geschrieben. Der Dienst des Geistes ist christozentrisch, genauso wie es die Aufgabe eines Fernrohrs ist, nicht sich selbst zu betrachten, sondern den Gegenstand, den es sichtbar macht, zu enthüllen. So ist der artverwandte Dienst des Heiligen Geistes, hinter die Szenerie zurückzutreten und Christus denen zu enthüllen, die mit ihm durch den Glauben verbunden sind. Also ein Fernrohr betrachtet nicht sich selbst. Es ist nur ein Mittel zum Zweck, auf den zu schauen. Der Heilige Geist hilft uns, auf Jesus zu gucken. Er öffnet uns den Blick für das Nicht-Sichtbare des normalen Auges, ohne dabei Selbstbewunderung zu erwarten. Es gibt so einige Aufgaben des Heiligen Geistes, die ich euch mal sagen möchte. Er bezeugt uns Christus, er öffnet unsere Augen für die Wahrheit in Jesus und die Tatsache, dass er zur Erlösung völlig genügt. Der Geist überführt uns von Sünde und führt zu Jesus, der gekommen ist, um uns von ihr zu befreien. Der Heilige Geist wirkt die neue Geburt und bezeugt uns die Anwesenheit Christi in unserem Leben. Der Geist gibt uns die innere Sicherheit, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Der Geist führt uns in die Erkenntnis und das Verständnis der Wahrheit ein. Durch den Geist ist Jesus unmittelbar zugänglich. Der Geist befähigt uns durch die Gaben zum Aufbau der Gemeinde. Manchmal sind Verschiebungen zu beobachten, die nicht gut sind. Eine Überbetonung der Gaben des Heiligen Geistes dämpft seine Kraft. Christus und sein Erlösungswerk sollen erhöht werden, nicht der Heilige Geist und seine Gaben. Der Geber muss vorne stehen, nicht die Gaben. Erinnert ihr euch an Johannes den Täufer, was er gesagt hat? Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es nützt den Menschen nichts, wenn sie uns gut finden. Wenn wir so nett und freundlich sind, das mag hilfreich sein, das sollen wir auch sein. Aber es geht nicht darum, Menschen an uns zu binden, sondern wir sollen ihnen Christus nahe bringen, denn der ist der Retter. Der Heilige Geist gestaltet uns um. Mit der neuen Geburt, die Wiedergeburt, ist eben nicht alles fertig. Und wenn wir uns selbst betrachten oder mal durch die Reihen gehen, wir sind nicht so, wie es dort beschrieben ist. Es ist der Startschuss. Der Geist kommt in unser Leben. Paulus schreibt das mal den Ephesern, Epheser 2, Vers 22. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Wenn der Geist in uns wohnt, dann beginnt seine Arbeit. Das heißt, er hilft uns, einen Christus-ähnlichen Charakter zu entwickeln. Wie lang auch der Weg dorthin sein mag, muss ich da anfügen. Ne? Die Aufgabe des Geistes ist es, Christi Charakter in jedem von uns hervorzubringen. Der Geist ist nicht zufrieden, bis Christus in uns Gestalt gewinnt. Er wird aber nicht in einem Gebiet handeln, das ihm nicht geöffnet wird. Er wird uns niemals vergewaltigen. Ich habe dazu ein Bild im Kopf gehabt. Stellt euch mal vor, euer Leben sei ein Haus mit vielen, also ist nicht neu das Bild, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, ein Haus mit vielen verschiedenen Zimmern. Wir sind heute Morgen, heute Vormittag sind wir hier, wir sind Christen in der Gemeinde, Montag sind wir die Alltagsmenschen, dann haben wir Beziehungen zu Nichtchristen, dann gehen wir arbeiten. Wir haben so verschiedene Lebensbereiche, wir haben Hobbys, wir haben finanzielle Interessen, wir haben Beziehungen untereinander oder zu anderen Menschen. Und in dieses Haus, Christus steht vor der Tür und klopft an. Wenn wir ihm die Tür öffnen, kommt er herein. Dann steht er erstmal im Flur. Und dann sagt er, mein Kind, fass mich mal an die Hand und wir gehen mal durch dein Haus. Und vor jeder Tür fragt er, möchtest du, dass ich in dieses Zimmer hineingehe? Es gibt so Bereiche, es gibt so Zimmer, in denen herrscht Unordnung. Und wir selber mit unseren eigenen Bemühungen kriegen es teilweise nicht auf die Reihe. Und Jesus fragt, soll ich mit dir in dieses Zimmer gehen? Möchtest du meine Antwort auf deine Probleme hören? Und dann ist es an uns, ja oder nein zu sagen. Und wenn wir nein sagen, dann drängt er sich auch nicht auf. Dann lässt er uns diesen Lebensbereich auf, auch. Und wir werden wahrscheinlich an dieser Stelle immer, immer, immer wieder versagen und werden uns eine dauerhafte, schmerzende Wunde zufügen. Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Als wir jung verheiratet waren, war das Geld nicht ganz so dick gesät bei uns und meine Interessen waren manchmal, ja, nicht so ganz auf die Gemeinde gerichtet und wir hatten oft sehr wenig Geld. Dann waren wir mal zu Besuch bei Naemis Papa, dem Uwe, und der fragte mich, Nils, gibst du treu den Zehnten? Ich denke, Uwe, was sagst du jetzt? Ich habe doch jetzt schon zu wenig. Wenn ich jetzt noch den Zehnten gebe, dann habe ich ja noch weniger. Ich habe es damals nicht gleich verstanden. Wir haben dann tatsächlich irgendwann angefangen, den Zehnten zu geben. Es ist nicht mehr Geld geworden automatisch, aber man setzt neue Prioritäten. Also man hat weniger Geld für anderes dummes Zeug auszugeben. Man hat diesen Lebensbereich Jesu übergeben und er segnet dann. Er segnet wirklich. Und das ist in anderen Lebensbereichen auch so. Und ich weiß, dass es auch bei mir noch Baustellen gibt, wo ich genau weiß, ich sollte mit Jesus in dieses Zimmer gehen, wo nicht alles gut ist. Wenn wir ihm die Leitung übergeben, beginnt er sein Werk, sodass seine Eigenschaften zunehmend offensichtlicher werden. Dazu gibt es eine schöne Bibelstelle, Römer 8, Verse 3 bis 6. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Was unsere alte sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Frieden und Leben, wenn sein Geist regiert. Vielleicht sollten wir ein Schildchen tragen, hier ist Gottes Geist am Arbeiten. Aber manchmal würden wir uns für dieses Schild schämen, denke ich mal, so ich auf jeden Fall. Der Heilige Geist verbringt seine verändernde Arbeit langsam und ausdauernd. Das ist kein von heute auf morgen Projekt. Das ist wie bei einem Umbau, da wird Altes weggerissen und Neues aufgebaut. Und je nachdem, wie der Urzustand gewesen ist, es gibt manchmal Häuser, da muss aber alles weg. Aber wenn man alles wegreißt, fällt es um. Also, und da baut man viele, viele, viele Jahre an so einem Haus. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, uns Christus ähnlicher zu machen. Im 2. Korintherbrief wird das glasklar deutlich. 2. Korinther 3, Vers 18b. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und der Heilige Geist befähigt uns auch. Er gibt uns Gaben. und er sendet uns. Das bedeutet nicht, dass wir alle als die großen Evangelisten auftreten müssen, aber als solche, in denen die Kraft des Heiligen Geistes wirksam ist. Manchmal schielen wir so auf die Großen der Bibel, ne? Also ich zumindest. Ja, wenn ich so wäre wie Paulus, ja, dann könnte ich das auch. Ne? So klug wie der war mit seinen Schachtelsätzen. Paulus lässt uns einmal in sein Leben hineinschauen. 1. Korinther 2, Verse 1 bis 5. Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher noch nicht bekannt war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Also obwohl ich vor Angst zitterte, sprach der Geist durch mich. Wir müssen uns gar nicht stark und vollmächtig fühlen. Wir müssen nicht über den Dingen stehen. Das sind gar keine Voraussetzungen dafür, dass der Geist wirken kann. Ich denke mal, es ist sogar hinderlich. Wer selbstbewusst und vielleicht sogar selbstherrlich die Botschaft bringt, verkündet ja seine eigene Klugheit. Wir müssen gehorsam sein und zu den Menschen gehen und ihnen das Evangelium bringen. Das ist die Aufgabe der Christen in der Welt. 1. Petrus 4, Vers 10: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Jeder hat eine Gabe zum Wohl der Gemeinde bekommen. Tja, manch einer mag denken, ja, was ist denn nun eigentlich meine Gabe? Es müssen nicht die gleichen Gaben sein. Es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht. Ich kann überhaupt nicht singen, ich kann auch nicht mal im Takt klatschen, ich bin oft auch nicht sehr feinfühlig. Es gibt aber Geschwister unter uns, die sind genau das und die können genau das. Es geht darum zu erkennen, dass wir diese Gaben zusammenfügen zu einem Ganzen und jeder seine Gabe einsetzt zum Wohle der Gemeinde und zum Ausbreiten des Reiches Gottes. Da gibt es dieses Gabengeben, das wird auch in der Bibel erwähnt. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch den Geist die Weisheit Gottes klar erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft. Der nächste hat die Gabe, Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen. Manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auslegen. Wenn wir das zusammenfassen, sehen wir, dass Gott sich selbst offenbart. Durch die Gaben in der Gemeinde. Nicht einer kann alles und die anderen müssen alle da sitzen und immer nur zuhören. Jeder hat seine Aufgabe. Also er schafft die Voraussetzungen und er macht uns auch willig. Ich will euch mal den Unterschied zwischen Frucht des Geistes und Gaben des Geistes an einem Beispiel erläutern. Die Welt wird auch manchmal als Ackerfeld bezeichnet, ne? Und der Boden muss bereitet werden für Gottes Wort. Boden bereiten, umgraben, Spaten. Der Spaten ist die Gabe. Was nützt einem der Spaten, wenn niemand Lust hat, ihn zu bedienen? Wenn das Herz nicht sich danach sehnt, den Boden zu bereiten? Aber was nützt es dem Herz, sich zu sehnen, den Boden zu bereiten, wenn er keinen Spaten hat? Es muss beides zusammenkommen. Der Heilige Geist macht Christus real die Bibel relevant und unsere Ausstrahlung anziehend. Auch wenn er vielleicht noch ein Stückchen Weg vor sich hat, auch bei mir. Also der beste Beweis dafür, dass der Heilige Geist am Wirken ist, ist die Frucht. Es wird nicht die komplette Frucht hundertprozentig bei uns sichtbar werden, weil wir in diesem Leben nicht Christus hundertprozentig gleichen werden. Aber ich habe es wirklich bei älteren Geschwistern, die einen langen Weg mit Jesus gegangen sind und die demütig waren, kann man es wirklich erleben, dass sie ihm ähnlicher werden. Ich habe mich letztens auch nochmal an Onkel Franz erinnert. Ich habe ihn nie irgendwelche losen, sinnlosen Worte reden hören. Dafür hat er keine Zeit gehabt. Es sind so Dinge, die auf die Menschen der Welt auch wirklich anziehend sind. Sie mögen vielleicht manchmal, wenn so Nicht-Christen in der Gruppe zusammen sind, dann lachen sie manchmal über den Christen und machen ihre Späße. Aber wenn sie alleine sind, wenn sie in ihren Nöten sind, dann kommen sie doch und fragen. Das habe ich schon oft erlebt. Also Zeichen und Wunder sind nicht unbedingt ein Indiz für den Heiligen Geist. Wir werden sogar aufgefordert, ihm nicht zu folgen. Alle Gaben können imitiert werden, aber die Frucht des Geistes kann nicht kopiert oder nachgeahmt werden. Die Frucht kann gelegentlich auch im Leben von Menschen vorkommen oder ihm gleichen, die Christus nicht kennen. Also es gibt auch Menschen, die ein moralisch ziemlich anständiges Leben leben. Kenne ich, wirklich. Also das hat mit Jesus nichts zu tun. Aber wenn es auf zur Probe kommt, zum Beispiel Verfolgung, Nöte, dann zeigt sich die Echtheit der Frucht. Menschen, die das Christentum lieber durch das Spektakuläre demonstrieren wollen, als durch christusgemäßes Leben, haben dunkle Zeiten über die Kirche gebracht. Wenn man da an die Kreuzzüge denkt oder an den Bau großartiger Kathedralen, das hat mit Christentum oft nicht viel zu tun gehabt. Christliche Tugenden sind es und damit Christus selber zeigen in dieser Welt. Wenn unser Christsein Ausstrahlung und Bedeutung haben soll, muss die Frucht genauso betont werden wie die Gaben des Geistes. Im 1. Korinther 12, Vers 11b steht, so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Also Gottes Geist entscheidet, welche Gabe ich bekomme. Ich kann es mir nicht aussuchen. Irgendeine Gabe zu einem Test dafür zu machen, ob jemand den Heiligen Geist hat, steht im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Also wenn jemand vielleicht nicht schön beten kann oder nicht schön singen kann, heißt das noch lange nicht, dass er nicht den Geist Gottes hat. Dann hat er vielleicht eine andere Gabe bekommen. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Gaben. Eine Geistesgabe bringt Verantwortung mit sich, nicht nur ein Vorrecht. Sie verpflichtet uns und befähigt uns zum Dienst für andere. Eine Gabe des Geistes ist für das Wohl der gesamten Gemeinde gedacht. Die Gabe wird nicht zum persönlichen Vorteil gegeben. Also wenn wir eine Begabung haben, und die haben wir, jeder von uns hat eine, haben wir das Recht, aber auch die Pflicht, sie einzusetzen. 1. Korinther 12, Vers 7 steht, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Ohne die Frucht werden die Gaben aber wertlos. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel, doppelt gehoppelt, Wahrheit ohne Liebe. Wenn jemand die Gabe hat, die Wahrheit zu sagen, und er tut das in absoluter Härte, hat er nichts gewonnen. Umgekehrt bringt Liebe ohne Wahrheit auch nichts. Alle unsere Gaben, oder wenn jemand sehr fleißig bei irgendwelchen Aufgaben ist, aber immer ein zerknirschtes Gesicht hat und immer dem anderen einen Vorwurf damit macht, dass er es nicht auch so tut, auch das bringt nichts. Die Frucht des Geistes offenbart das Leben Christi und die Gaben des Geistes befähigen zum Dienst. Dazu gibt es auch einen wunderbaren Bibeltext, 1. Korinther 13, 1-3. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es nichts. Wir sehen also, geistliches Wachstum hängt nicht so sehr an den Gaben, sondern vielmehr an dem christusähnlichen Charakter. Ich glaube, ich muss das ein bisschen abkürzen. Ich wollte euch aber noch nahebringen, wie man praktisch das für sein eigenes Leben umsetzen kann. Also wir haben jetzt gemerkt, hier wird eine Norm vor uns gestellt, wo wir merken, die ist uns zu groß, das bin ich nicht, da komme ich nicht hinterher. Wenn ich in mein Leben gucke, ich bin nicht freundlich und gütig immer, ich bin nicht immer beherrscht und wie kommen wir jetzt dahin? Muss ich mich noch mehr anstrengen? Wenn ich mich noch mehr anstrenge, werde ich nur noch verzweifelter, weil ich es nicht schaffe. Weil ich bin einfach nicht so. Wir wollen nochmal zurückkommen auf das Bild mit dem Haus, mit den verschiedenen Zimmern. Wenn wir solche Zimmer haben, und jeder von euch muss es alleine wissen, was das ist, fragt euch, wollt ihr, dass dieses Zimmer aufgeräumt wird? Die Bibel gibt uns an vielen Stellen Antwort auf unsere Fragen. Und wenn wir anfangen, langsam Stück für Stück dem zu gehorchen, was Gottes Geist uns durch sein Wort sagt, dann wird Zimmer für Zimmer aufgeräumt. Ich habe mich gestern, da sind wir beide spazieren gegangen, und da haben wir uns gefragt, wie viele Zimmer mag so ein Haus haben und wo ist die Grenze nachher? Wenn ich, weiß ich nicht, ein Haus mit 20 Zimmern habe und 5 davon sind ganz doll dreckig und ich lasse Jesus auch nicht rein, bin ich dann gerettet? Ich habe auf diese Frage keine Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn wir uns seinem Wirken wirklich verschließen, wenn wir zu seinem Geist Nein sagen, dann gibt es auch einen Punkt, wo es zu spät ist, wo es nicht weitergeht, wo Gott sich auch zurückzieht aus unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass man nicht wiederkommen darf. Wir denken auch ganz oft über das Gleichnis vom verlorenen Sohn nach. Und manchmal müssen Menschen ganz weit weggehen von Gott, um zu erkennen, wie verloren sie sind, damit sie umkehren. Wenn dieses Wort heute das bewirkt, dass du weißt, du hast ein Zimmer, das du Gott nicht lassen möchtest, dann frage dich, ob du diese Last weitertragen willst. Denn wir selber werden mit eigener Kraft nicht christusgemäß aufräumen können, weil wir nicht Christus sind. Er wird es tun, wenn wir ihn lassen.